Gut, dann gehen wir ins Wort jetzt, nachdem wir leibliche Speise genommen haben. Jetzt kommt der innere Mensch dran, der lechzt und ächzt und sagt, ich will fit werden, ich will stark werden, ich will endlich leben, ich will raus aus der Mittelmäßigkeit, ich will raus aus der Langeweile, ich will raus aus der Bedrückung. Das ruft unser innerer Mensch. Der ist geschaffen für die Freiheit. Er ist geschaffen für Gemeinschaft mit Gott und er ist geschaffen, das Leben mit Gott zu genießen. Und ich möchte noch einmal anknüpfen, wo ich gestern gewesen bin. Es ging um die Motivation für unser christliches Leben, die Motivation für unseren Dienst als Priester, in dem wir hineinwachsen sollen. Und ich sagte, es gibt Menschen, die werden von außen motiviert und dann greifen sie Impulse auf, werden aufgerüttelt und nach einer Weile dann ebbt das ab und dann irgendwann sind sie wieder ziemlich eingeschlafen, dann brauchen sie wieder einen neuen Impuls. Und es gibt andere Christen, die sind einen Schritt weiter gekommen, die haben gelernt, sich selber zu motivieren. Und wer jemals von euch in Leiterschaft war oder ist, der weiß, das sind die Leute, mit denen du bauen kannst. Das sind die Leute, mit denen es wirklich vorangeht, die wirklich was tragen können. Die anderen müssen wir alle tragen. Aber die, die selber sich motivieren können, das sind die Beständigen, das sind die Verlässlichen. Okay, so, dann habe ich einige Punkte schon behandelt. Das waren aber noch nicht alle. Und ich nenne die jetzt kurz, weil wir einige Gäste haben, die dazugekommen sind und außerdem für euch, dass ihr nochmal so die Anknüpfung habt. Erster Punkt, denk an die Belohnung. Wenn wir an die Belohnung, die Gott uns gibt für Gebet, für ihn zu suchen, wenn wir daran denken, dann setzt es eine Kraft frei, dass wir motiviert werden. Das zweite, Festlegungen. Wir lernen, Festlegungen zu treffen, heilige Entschlüsse. Und zu diesen Entschlüssen, die wir formulieren, auch aufschreiben und aussprechen und erklären vor Gott, zu diesen Entschlüssen kommen wir immer wieder zurück. Ja? Also, ich will lernen, ein Diener zu sein. Ich will lernen, ein Gehilfe der Freude zu sein meiner Geschwister. Ich will verwandelt werden in das Bild Jesu. Ich will Gott in allen Dingen ehren oder was weiß ich. Dinge einfach aus dem Wort, die du dann nimmst, zu einer kurzen, prägnanten Formel bringst und dann legst du dich fest und du triffst diesen Entschluss. Und bitte, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Manche Leute haben Angst, weil sie so tief in der Unverbindlichkeit sind und weil sie so tief irgendwie in diesem Leben, in der eigenen Kraft sind. Sie haben Angst, sich festzulegen. Festlegung bedeutet nicht, dass nach der Festlegung du versprichst, 100% auf diesem Niveau zu leben. Festlegung ist, wie einen Kurs zu markieren, einen Kurs zu erklären. Das ist, wo ich hin will. Ja, und die Festlegung ist ganz, ganz wichtig, weil der Heilige Geist dann eine Basis hat, auf der er dich überführen kann. Der Heilige Geist hat eine Basis. Du hast erklärt, das will ich. Und all deine Ziele, die du erklärst, sind Ziele in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. So, jetzt hat der Heilige Geist eine Basis, wenn du von diesem Kurs abweichen solltest, und du wirst, und wir alle tun das, ja? Aber dann hat der Heilige Geist eine Basis, uns zu überführen. Das heißt, uns die Augen aufzutun, uns zu erinnern, das ist, was du willst und das ist, was du gerade tust. Da klafft eine Schere. Was machen wir jetzt damit? Ja? Und da haben wir nur eine Möglichkeit, weil wir uns ja festgelegt haben. Wir kommen wieder zurück zu dem, wozu wir uns festgelegt haben. Und da hilft uns, das ist der nächste Punkt, wir lernen, auf uns Acht zu haben. Seht genau zu, wie ihr wandelt. Halt inne während des Tages, während deines Feierabends, während deiner Freizeitbeschäftigung. Halte inne, was tust du da jetzt eigentlich? Und wenn das Dinge sind, die du tust, die nicht in Übereinstimmung sind mit den Zielen, mit der Festlegung, die du getroffen hast, die nicht in Übereinstimmung sind mit den Prinzipien und mit dem Wesen Gottes, dann tu Buße und kehr um. Und wir kehren um auf der Grundlage der Wahrheit. Nächster Punkt, Hingabe an die Wahrheit. Das heißt, wir sagen, unser Gott ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und das Wort Gottes, das uns gegeben wurde, ist die Wahrheit. Und wir erklären, die Wahrheit darf unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Haltungen, unsere Motive, unsere Wünsche, unser Verhalten beurteilen. Die Wahrheit darf all diese Dinge beurteilen. Und wir haben eine Hingabe an die Wahrheit. Das heißt, wir stimmen mit der Wahrheit überein. Und wir stellen uns auf die Seite der Wahrheit gegen verkehrtes Verhalten, gegen falsche Worte, gegen falsche Ziele, gegen verkehrte Motive, wenn der Heilige Geist sie offenbart. Und da lesen wir zu diesem Punkt jetzt noch diese Schriftstelle, Epheser Kapitel 5. Epheser. Und hier ab Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Halleluja. Wir sind Licht. Wir versuchen nicht Licht zu sein. Wir sind Licht. Ein großer Unterschied. Aber jetzt müssen wir darauf achten, dass dieses Licht nicht gebremst wird, dass dieses Licht nicht gedimmt wird, dass dieses Licht nicht unterdrückt wird. Aber erstmal grundsätzlich in Christus, wir sind Kinder Gottes, wir sind Kinder des Lichts. Wir sind Licht. Und weil wir jetzt Licht sind, deswegen kommt daraus jetzt ein bestimmter Lebensstil. Wandelt als Kinder des Lichts. Das heißt, man kann Licht sein, aber man wandelt nicht als Kind des Lichts. Genauso wie man vom Geist geboren sein kann, aber man wandelt nicht im Geist. Ja? Wandelt. Wandeln, dieses Wort wandeln, bezieht sich auf unser Alltagsleben. Wandelt als Kinder des Lichts. Jetzt kommt ein Einschub, damit wir den Gedanken verfolgen können. Lasse ich diesen Einschub einmal weg. Und dann heißt es in Vers 10, indem ihr wandelt als Kinder des Lichts, indem ihr. Jetzt wird erklärt, wie wandelt man als Kinder des Lichts? Das Wort Gottes ist ganz praktisch. Es gibt nicht nur Appelle, du musst und du sollst, sondern es erklärt ganz genau, wie wir das erfüllen können. Wandelt als Kinder des Lichts, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Es handelt hier von Dingen in uns. Gefühle, Gedanken, Fantasien, Wünsche, Ziele und so weiter. Und diese Dinge prüfen wir. Wir prüfen sie, ob die wohlgefällig sind dem Herrn. Dazu ist natürlich notwendig, dass wir ein Grundraster haben, dass wir ein Verständnis haben, was dem Geschmack Gottes entspricht. Das geht sehr parallel zusammen mit einer anderen Schriftstelle, wo es auch um Prüfen geht. Das ist Römer 12, Vers 2. Römer 12, Vers 2, redet davon, dass wir herauskommen aus der Anpassung an die Welt, zu der wir ja nicht mehr gehören. Wir gehören ja zum Reich Gottes. Und wir kommen heraus aus der Anpassung, das heißt, die Dinge, die wir da gelernt haben, die jetzt nicht mehr passen für das Reich Gottes, diese Dinge legen wir ab. Wir kommen heraus aus der Übereinstimmung mit der Welt. Und wie tun wir das? Indem wir unser Denken erneuern. Wir erneuern unser Denken. Das Wort Gottes ist uns gegeben, um uns zu zeigen, wie Gott denkt. Natürlich ist das nur ein winziger Ausschnitt der Gedanken Gottes. Aber diese Ausbildung ist ausreichend für ein Gott wohlgefälliges Leben hier auf dieser Erde. Da gibt es eine Menge andere Dinge, die Gott auch denkt und die für Gott auch irgendwie kostbar sind, aber die spielen keine Rolle für jetzt. Gott ist so gnädig, er belastet uns nicht mit seinem ganzen Wissen. Sondern sagt, ich gebe euch nur einen kleinen Ausschnitt, nur das, was ihr jetzt braucht für das Leben hier auf der Erde. Und wenn ihr dann im Himmel seid, dann lernen wir noch andere Dinge. Werden wir wahrscheinlich auch irgendwie Seminare haben oder weiß ich nicht, wie wir da dann gelehrt werden, aber da werden wir andere Lehrer haben. Das wird ganz spannend sein. So, also wir nehmen das Wort Gottes als Maßstab. Wir erklären, das ist die Wahrheit. Das sind die Gedanken Gottes. Das ist, was richtig ist. Das ist nicht nur irgendwie etwas, was Gott mir zumutet. Das ist, wovon Gott selber überzeugt ist. Das sind die Maßstäbe Gottes. Und ich übernehme die Gedanken Gottes und ich gehe durch alle Bereiche des praktischen Lebens und finde heraus, was findet Gott richtig, was findet Gott wichtig und wie will er Dinge getan haben, wie sieht er Dinge und so weiter und so weiter. Und in all den Bereichen, wo wir nichts haben im Wort Gottes, haben wir Freiheit. Da, wo wir nichts finden, da haben wir Freiheit. Oder der Heilige Geist, wenn es um Entscheidungen geht, der Heilige Geist wird uns direkt leiten. Aber der Heilige Geist kann es nur dann leiten, wenn wir die Maßstäbe Gottes übernommen haben. Viele Leute suchen die Führung des Heiligen Geistes, suchen die Vision Gottes, die prophetischen Aussagen, was Gott mit ihrem Leben vorhat, aber sie kümmern sich nicht darum, mit ihren Überzeugungen in Übereinstimmung mit Gott zu kommen. Und was Gott tut, ist, er sagt, du willst nicht wissen, wie dein Charakter sein soll, wie dein Lebensstil sein soll. Warum soll ich dir sagen, wie deine Zukunft sein wird? Das kann nicht funktionieren. Und da ist in dem heutigen Überbetonung oder dieser Begeisterung über das Prophetische ist sehr, sehr viel Fleischliches drin. Sehr viel Fleischliches. Und Leute stehen stundenlang, weil sie eine Prophetie haben wollen. Aber dieselben Leute machen sich keine Mühe herauszufinden, was der Charakter und der Maßstab Gottes ist und wie ihr praktisches Leben aussehen soll. Aber wenn das nicht da ist, die Prophetie mag sogar echt sein, sie werden niemals diese Prophetie erfüllt sehen. Weil jede Prophetie ist daran gebunden, dass ich grundsätzlich lerne, in den Wegen Gottes zu wandeln und dass ich vorwärts komme und dass ich prägbar bin. Die Prophetie kann sich und wird sich nicht erfüllen, wenn ich nicht verbunden bin mit dem Herrn und wenn ich nicht darauf ausgerichtet bin, dass mein praktisches Leben sich dem Maßstab Gottes immer mehr anpasst. Das kann nicht funktionieren. Und das tut es auch nicht. Und in dieser Schriftstelle in Römer 12 heißt es, wir werden verwandelt durch die Erneuerung unseres Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Wenn das Denken nicht erneuert wird, wir können nicht prüfen. Ist gar nicht, woran sollen wir das dann messen? An unseren Gefühlen oder was andere Menschen uns sagen, woran sollen wir das messen, ob das jetzt passt? Die einzige Möglichkeit ist, dass wir studieren und herausfinden, was ist der Wille Gottes. Ob das jetzt Sexualität vor und außerhalb der Ehe ist, ob das Umgang mit Geld ist oder irgendwelche anderen Dinge. Wenn wir nicht wissen und akzeptieren, was Gott darüber zu sagen hat, wie sollen wir prüfen? Gott redet nicht per Eingebung über Bereiche, die er schon in seinem Wort schriftlich uns hinterlassen hat. Jemand kann verheiratet sein und er will da raus und dann betet er, ob die Frau von dem anderen Bruder, ob das nicht seine Frau ist. Ja, er wird Antworten bekommen, aber nicht vom Heiligen Geist. Weil indem er überhaupt sich loslöst von den Maßstäben Gottes und eigentlich schon was anderes will, als was Gott will, öffnet er sich für irgendetwas, was nicht der Heilige Geist ist. Verstehen wir das? Ja? Wenn der Heilige Geist seine Prinzipien uns dargelegt hat, dann müssen wir nicht beten, dann brauchen wir nicht prüfen. Du musst nicht beten, ob du, wenn du falls noch nicht getauft bist, ob du dich taufen lassen sollst. Manche Leute beten dann darüber. Ich sage, du musst nicht beten, du musst anerkennen, dass diese Gedanken schriftlich hier die Gedanken Gottes sind. Und das ist, was Gott von dir erwartet. Dann steck deine Nase in das Buch und studiere. Und dann ist die Frage, ob du dich taufen lassen sollst oder ob deine Babybesprengelung vielleicht doch gilt, die ist dann beantwortet. Ganz einfach. Ja, ich werde drüber beten. Nein, wir beten nicht über Dinge, die schon klar formuliert sind. Das tun wir nicht, das brauchen wir nicht. Das heißt, Gott zu versuchen. Das heißt, uns in eine sehr gefährliche Situation zu begeben, wo wir uns öffnen für übernatürliche Eingebung und die können nicht vom Heiligen Geist kommen. Die können nicht vom Heiligen Geist kommen. Okay. Also, nur wenn wir uns anpassen an das Denken Gottes, dann sind wir fähig und imstande zu prüfen. So, diese Schriftstelle geht sehr zusammen mit Epheser 5, wo wir aufgefordert werden, eben als Kinder des Lichts zu wandeln. Okay, lass uns noch einmal zu Epheser zurückgehen. Da finden wir ja auch dann ein wenig später dann diesen Vers, den wir schon hatten, seht genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Dann geht es weiter, kauft die rechte Zeit aus, die Tage sind böse. Darum seid nicht, Vers 18 jetzt, töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Das ist der nächste wichtige Punkt. Wir lernen, jeden Tag erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Das ist unsere Aufgabe. Jeden Tag lernen wir und wir geben uns hin, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist teilt Gottes Eifer, Gottes Verlangen, Gottes Sehnsucht, Gottes Kraft mit. Ohne die aktuelle Erfahrung des Heiligen Geistes ist es einfach gar nicht möglich, motiviert zu bleiben. Wir werden gezogen werden von der Schwerkraft unseres Fleisches. Und das ist nun mal so gestrickt, es will nicht den Willen Gottes tun. Es ist in einer permanenten Widerstandshaltung gegen die Dinge Gottes. Schon entdeckt? Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Es will all die Dinge, die Gott wohlgefällig sind und die Gott sehen möchte in unserem Leben. Das Fleisch will all diese Dinge nicht. Und deswegen müssen wir in eine andere Dimension kommen, in eine höhere Dimension, und das ist die Dimension des Geistes. Wandelt im Geist. Galater 5, 16, wandelt im Geist, und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Er sagt nicht, kämpft gegen die Werke des Fleisches. Es ist sinnlos. Es ist sinnlos, ohne Kraft und ohne auf der Ebene des Geistes zu sein, gegen die Trägheit und die Lähmung und die Faulheit, die Passivität und die Bosheit des Fleisches anzukämpfen. Das ist absolut sinnlos. Und wir werden nirgendwo aufgefordert, das zu tun. Wir werden aufgefordert, einfach einen Gang höher zu schalten, in eine andere Dimension zu kommen. Und wenn wir in dieser Dimension leben, dann ist das Fleisch immer noch da, aber es hat keinen Zugriff zu uns. Es kann uns nicht packen, es kann uns nicht runterziehen. So, wir sorgen dafür, dass wir voll des Geistes sind. Dann ist Hoffnung da, dann ist Zuversicht da, dann können wir wirklich konkret damit rechnen, dass wir vorwärts kommen, dass wir uns verändern, dass es mit uns besser wird. Wenn wir das nicht glauben können, dass wir uns verändern, dass es mit uns besser wird, dass wir Jesus mehr ähnlich werden, wenn wir das nicht glauben, dann hängt eine dicke Wolke der Schwermut über uns. Wir haben keine Zuversicht. Ja? Die Idee, ich bin so, wie ich bin und so muss ich bleiben, und ich habe versucht und es klappt nicht und ich habe mich hier bemüht und ich habe mich da bemüht, aber irgendwie komme ich aus meiner alten Haut nicht heraus. Das kann ja nur eine Depression erzeugen. Das geht ja gar nicht anders. Aber wenn ich weiß, da ist die Schubkraft des Heiligen Geistes. Er ist mein Leben, er ist meine Kraft. Er verändert mich, er öffnet mir die Augen, er hilft mir, er leitet mich. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich kann anders werden. Wir können uns 5 Jahre später wiedersehen und ich bin netter und ich bin freundlicher und ich bin süßer und ich bin klarer und ich bin schärfer. Amen. Amen. Weil so ist Jesus. Wir werden in sein Bild verwandelt. Das Schlimmste, was dir passieren kann, du triffst einen christlichen Kumpel nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren. Ach, wie schön, dich zu sehen. Ja, prima, immer noch der Alte. Auweia. Auweia. Das ist schlecht. Das heißt, du warst ganz, ganz faul. Du hast das Angebot, diese göttliche Schubkraft zu empfangen und ihr Raum zu geben. Du hast das gar nicht genutzt. Du hast es nicht genutzt. Wie schade. So, wir sind verantwortlich dafür. Es heißt hier ganz klar, werdet voller Geist. Das heißt hier nicht, Heiliger Geist, sorge dafür, dass alle Leute erfüllt sind vom Heiligen Geist. Sondern es ist an die Gläubigen gerichtet. Sie müssen dafür sorgen, dass sie erfüllt sind vom Heiligen Geist. Das ist nicht die Geistestaufe, die jemand erlebt nach der Bekehrung, wo er erstmalig hineingenommen wird in diese Dimension des Heiligen Geistes, sondern das ist etwas ganz, ganz anderes. Und das hat etwas mit dem zu tun, wie wir unsere Zeit nutzen für Gott und Raum machen für ihn. Werdet voller Geist, wenn du jetzt eine schöne, korrekte Übersetzung hast, dann findest du hier sowas wie in dem. Andere Übersetzungen habe ich gesehen, die bringen das nicht, aber das ist sehr, sehr schade, weil in diesem nächsten Satz wird erklärt, was wir zu tun haben, um voll zu sein des Heiligen Geistes. Indem ihr zueinander oder andere Schriftstellen oder andere Übersetzungen können das sein, zu euch selbst, im Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit alles dem Gott und Vater, Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das sind die Dinge, die wir tun. Wir sind vor Gott und wir kultivieren ein Herz der Dankbarkeit. Ein Stichwort in dem, was gestern war und was auch heute Morgen hier war, in Bezug auf Priesterschaft und Vorbereitung zur Priesterschaft, ist gewesen Übereinstimmung. Es war ein Stichwort. Ich weiß nicht, ob du es herausgehört hast, aber es war ganz, ganz deutlich. Übereinstimmung. Und Dankbarkeit ist ein ganz wesentliches, sehr einfacher, aber extrem wirksames Mittel, uns in Übereinstimmung mit Gott zu bringen. Oder andersrum, wenn wir Dank verweigern, ist es nur noch ein kleiner Schritt, bis wir anfangen zu meckern, unzufrieden zu sein, zu murren, uns aufzulehnen. Und Undankbarkeit führt zwangsläufig zu Rebellion, zu Auflehnung. Und wenn wir in dieser Haltung der Rebellion sind, dann kann der Heilige Geist fast nicht mehr durchkommen, uns nicht mehr überführen, uns nicht mehr lenken und leiten. So, wir nehmen uns Zeit und wir haben diese Gemeinschaft mit Gott. Wir wollen voll des Geistes sein oder wir wollen brennen, wie es Römer 12 sagt. Römer 12, Vers, weiß ich nicht. Vers 11. Im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Und hier siehst du auch, was ich die ganze Zeit schon behauptet habe, dass das Leben im Geist die Antwort auf die Trägheit und die Faulheit des Fleisches ist. Dieses Wort hier, säumig, heißt nachlässig, träge, faul. Wir sollen nicht nachlässig sein, wir sollen nicht faul sein, wir sollen nicht träge sein. Und wie können wir das tun? Indem wir kämpfen gegen Trägheit und Faulheit. Nein, 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 nein. Das Böse wird mit Gutem überwunden. Und was ist das Gute? Ist zu brennen im Geist. Wir brennen im Geist. Das heißt, wir haben diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und wir stellen uns unter seinen Einfluss. Wir lassen uns von ihm prägen. Er ist unser Leben. Und was tut er? Er bringt das Leben Christi in uns hervor. Das tut der Heilige Geist. Er bringt das Leben Christi in uns hervor. Und je mehr wir unter diesem Einfluss bleiben, umso mehr werden wir verändert werden. wenn wir hauptsächlich unter dem Einfluss des Fleisches bleiben und nur ab und zu irgendwelchen seltenen Höhepunkten einmal irgendwie in die Gegenwart Gottes kommen und irgendwie berührt werden vom Heiligen Geist, dann wird es nicht viel Auswirkung haben. Aber wenn wir bis auf wenige Ausnahmen unter der Führung und der Obhut des Heiligen Geistes sind, dann hat er freie Bahn, sein Werk an uns zu tun. Und er prägt uns um und er gibt uns Schubkraft. Halleluja, das ist, was der Heilige Geist tut. Hebräer 6, noch einmal ganz ähnlich diese Aussage, dass dort heißt es, das ist von Eifer die Sprache. Na, ich lese es mal. Hebräer 6, Vers 10, denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Das ist noch ein guter Punkt zu der ganzen Sache, sich motivieren durch Belohnung, denken an die Belohnung. Und es erklärt auch hier, die Liebe zum Namen des Herrn wird ausgedrückt durch Dienst an den Heiligen. Wer da große Töne spuckt, von wie er den Herrn liebt, und du siehst nicht, wo und wie er dient, musst du ein ganz dickes Fragezeichen dahinter machen und am besten irgendwie eine Stecknadel nehmen und in diesen Ballon einmal reinstechen, dass die Luft mal abgelassen wird und man dann die Substanz wirklich sehen kann und dann kann man von da anfangen. Und Gott ist ein Belohner. Gott wird uns belohnen. Und jetzt kommt, ganz ähnlich wie in Galater 6, wo es gesagt wird, wir sollen im Gutes tun nicht müde werden. Im Gutes tun, das Wichtigste am Gutes tun ist, wenn wir angefangen haben, nicht müde werden. Das ist das Allerwichtigste, was du lernen kannst über das Gutes tun. Und das Zweite, die erste Gruppe, der wir dienen, ist die Gruppe der Heiligen, die zur Familie Gottes gehören. Und genau derselbe Gedanke ist eben auch hier in Hebräer 6. Wir dienen den Heiligen und so zeigen wir unsere Liebe zu Gott. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Wir sollen Eifer beweisen. Warum? Damit ihr nicht träge werdet. Eifer ist die Antwort oder die Waffe Gottes auf Trägheit. Wenn wir Eifer bewahren, fallen wir nicht in die Falle der Trägheit. Wenn wir keinen Eifer haben, wir werden der Trägheit irgendwann zum Opfer werden. Und der Eifer, den wir beweisen sollen oder den wir festhalten sollen, ist der Eifer Gottes durch den Heiligen Geist. Wohnt der Eifer Gottes in uns. Gott hat Eifer. Gott wird nicht müde. Gott hat keine Probleme mit Trägheit, mit Motivationslosigkeit. Er ist hochgradig motiviert. Jeden Morgen. Ist das nicht wunderbar? Wir müssen nicht aufstehen und überlegen, ja, wie geht's ihm denn heute? Wie ist denn seine Stimmung? Hat das heute alles satt und will alles hinschmeißen oder ist er jetzt irgendwie ganz in Urlaub oder ist er noch dabei oder sind wir die Einzigen, die jetzt hier noch das Universum hochhalten oder wie ist das? Gott ist hochgradig motiviert. Er ist heiß. Er hat ein brennendes Verlangen, ein brennendes Verlangen. Und unsere Motivation ist nicht eine, die wir selber irgendwie versuchen zu erzeugen, sondern wir sind einfach in Verbindung mit ihm. Wir sind in Verbindung mit ihm und sein Leben fließt in uns hinein und damit dann auch aus uns heraus. Sein Leben fließt in uns hinein. Sein Eifer wird unser Eifer. Halleluja. So das Problem der Motivation ist gelöst, wenn wir lernen, in Verbindung mit Gott zu bleiben. Das ist, was Jesus sagt. Bleibt in mir und ihr bringt Frucht. Bleibt in mir und ihr bringt Frucht. Fruchtbringen kommt nicht durch Aktivitäten zustande, sondern durch Beziehung, durch Verbindung. Wir bleiben mit ihm verbunden. Getrennt von mir, sagt Jesus dort im selben Kapitel, könnt ihr nichts tun. Ihr könnt eine Menge christliche, religiöse Aktivitäten entfalten, aber die werden keine wirkliche Frucht hervorbringen, keine bleibende Frucht. So, der Heilige Geist ist uns gegeben, um das Leben Christi in uns hervorzubringen. Dafür ist der Heilige Geist uns gegeben. Er kennt sich damit aus, müde, halbtote Figuren wieder fit zu machen, frisch zu machen, sich zu stärken. Er kennt sich damit aus. Du bist nicht sein erster Fall. Halleluja. Der wunderbare Motivator, der Heilige Geist, er lebt in uns und er teilt uns das Leben Christi mit, damit jetzt dieses Leben wieder gelebt werden kann, so wie damals Jesus vor und für den Vater gelebt hat, so jetzt auch wir durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir beweisen Eifer, das heißt, wir glauben an den Eifer Gottes, wir bleiben in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wir sind in dieser inneren Haltung der Verbindung, des Aufschauens zu Jesus. Permanent wegschauen von uns selbst, das ist unsere Aufgabe. Wegschauen. Wenn wir auf uns selber schauen, dann werden wir schnell frustriert sein. Wir lernen wegzuschauen von uns auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender. So, irgendwo sind wir dazwischen. Es hat schon angefangen, aber es ist noch nicht vollendet. Und wir schauen auf zu ihm. Und indem wir aufschauen zu ihm, fließt das Leben. Sobald wir auf uns schauen, sobald wir mit uns rechnen, sobald wir wieder uns sehen in unserer Begrenzung, in unseren Schwächen, in unserer Unfähigkeit und in unserer alten Prägung, hört das Leben auf zu fließen. Solange, als Petrus übers Wasser ging, solange er auf Jesus schaute, hat alles wunderbar geklappt. Und als er anfängt zu überlegen, das geht doch alles gar nicht, das ist doch gar nicht möglich, ich bin doch langjähriger Fischer, ich kenne mich aus, ich weiß, man kann das nicht tun, was ich jetzt tue. Da fingen die Wellen an, ihm Angst zu machen und er ging unter. Das ist ein Bild für Leben im Geist. Dieselbe Botschaft mit einem anderen Bild ist enthalten in der Geschichte mit der Schlange, die Mose erhöht hat in der Wüste. Jesus sagt, an ihn zu glauben, ist dasselbe wie das, was damals Mose mit den Leuten getan hat in der Wüste. Das ist ein Bild für Glauben an Jesus. Und die Heilungskraft floss, wenn die Leute schon am gebissen waren und sozusagen Todeskandidaten waren, und dann sich nicht um sich selber kümmern, nicht alle Leute wild gemacht haben, jetzt kümmere dich doch mal um mich, weil ich bin jetzt gebissen und ich bin jetzt am Sterben und hilf mir doch irgendwie. Sondern die Heilung floss, wenn jeder was total Irrsinniges getan hat, als Todeskandidat wegzuschauen von sich selber auf die erhöhte Schlange. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und genauso sagt das Fleisch, ja, du hast die Begrenzungen, du hast die Schwierigkeiten, du hast die Mauern, du hast die Blockaden, du hast dies, du hast das und jenes. Ja, wenn du jetzt wegguckst von dir, da wird's auch nicht besser von. Aber wir schauen, wir stecken nicht wie der Strauß, angeblich, ich weiß nicht, ob er es wirklich tut, aber wir stecken nicht den Kopf in den Sand. Das hilft wirklich niemandem. Ja, und zu sagen, die Feinde sind weg, ich sehe keine Feinde mehr, ja, also... Das ist Unsinn, aber wegzuschauen von sich selber, auf Jesus zu schauen, ist etwas ganz, ganz anderes. Etwas ganz, ganz anderes. Weil wir sehen auf ihn, wir sind verbunden mit ihm und indem wir auf ihn sehen und wir sehen sein Ja zu uns, ich trage dich, ich bin mit dir, ich helfe dir, ich habe Geduld mit dir, ich erziehe dich, ich präge dich, wenn du es brauchst, züchtige ich auch und ich tue das so, dass du hinterher wieder geheilt wirst, so ich bin total für dich. Das zu sehen, ermutigt uns und wir wissen, wir sind nicht alleine und wir sind nicht mit unserer kleinen Kraft uns selber überlassen, sondern da ist eine Möglichkeit, dass etwas Neues vom Himmel permanent einströmen kann, permanent. Und wenn wir dieses Leben lernen zu leben, du kannst es zu Hause nachlesen, das ist in Johannes 3, unmittelbar vor der Schriftstelle, wo dann steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Davor kommt dieser Bezug auf Mose und die Schlange in der Wüste. da steht es. Und es erklärt, das heißt an Jesus zu glauben. Auf die Lösung zu schauen. Und das ist eine Person. Die, unsere Lösung ist, sind keine Prinzipien, keine Ideologien, keine Tricks, sondern unsere Lösung ist eine Person, die uns trägt. Die voll zu uns steht und die mit uns durch alle Schwierigkeiten hindurchgeht und die wesentlich mehr Kraft und mehr Ausdauer hat als wir. Und diese Person hat versprochen, sie wird uns prägen, sie wird uns erziehen, sie wird uns verändern. Halleluja. Und Glaubensleben heißt, ich rechne nicht mit meinen kleinen begrenzten Kräften, sondern ich rechne mit seiner Hingabe, mit seinem Eifer und mit seiner Kraft. Ich rechne mit seiner Treue. Er hat es begonnen und er wird es vollenden. Halleluja. Lass uns noch zu 3. Mose gehen. Dritte Mose, Kapitel 6. Und hier ist eine ganz, ganz praktische und unmissverständliche Anweisung für den Priesterdienst. Und das ist genau hier in diesem Zusammenhang. Leben im Geist, motiviert zu sein von der Schubkraft des Heiligen Geistes. Und der Herr redete zu Mose, 3. Mose Kapitel 6, befiehl Aaron und seinen Söhnen und sage, dies ist das Gesetz des Brandopfers. Dieses, das Brandopfer, soll auf seiner Feuerstelle sein, auf dem Altar, die ganze Nacht bis zum Morgen. Und das Feuer des Altars soll auf ihm in Brand gehalten werden. Und der Priester soll sein leinenes Gewand anziehen und soll seine leinenen Beinkleider anziehen über sein Fleisch und er soll die Fettasche abheben, zu der das Feuer das Brandopfer auf dem Altar verzehrt hat und soll sie neben den Altar schütten und er soll seine Kleider ausziehen und andere Kleider anlegen und die Fettasche hinaustragen nach draußen vor das Lager an einen reinen Ort. Und das Feuer auf dem Altar soll auf ihm in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Und der Priester soll Holz auf ihm anzünden, morgen für morgen. Und das Brandopfer auf ihm zurichten und die Fettstücke der Heilsopfer auf ihm in Rauch aufgehen lassen. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Dreimal, ganz klar, diese Ermahnung, dem Priesterdienst wird eingeschärft. Es ist eure Aufgabe, das Feuer zu bewahren, das Feuer am Brennen zu halten. Ich glaube, als das alles anfing, so wie dann nachher auch bei David und bei Elia, bei anderen Situationen, Feuer ist vom Himmel gekommen. Das Feuer auf dem Altar, ich glaube, wurde von Gott übernatürlich entzündet. Und das ist ein wunderbares Bild für das Leben im Geist. Es ist eben nicht, Gott tut es und wir stehen nur daneben und wir staunen, sondern Gott tut etwas, was niemand von uns tun konnte. Gott entzündet übernatürlich ein Feuer. Und jetzt sagt er, jetzt bist du verantwortlich und du musst bestimmte Dinge tun auf einer regelmäßigen Basis, jeden Morgen. Du musst Dinge tun, um dieses göttliche Feuer am Brennen zu halten. Das ist ein wunderbares Bild für das, was dann im Neuen Testament heißt, seid brennend im Geist. Die Flamme der Hingabe, die Flamme der Liebe, die Flamme der Leidenschaft, die Flamme unserer Begeisterung für den Herrn muss durch bestimmte Aktivitäten von uns am Brennen gehalten werden. Es ist nicht Gottes Verantwortung, er hat uns die Verantwortung gegeben. Und das große Wort, was über diese Aufgabe steht, könnte heißen, Disziplin oder Fleiß, neutestamentlich ausgedrückt. Fleiß. Fleiß ist nie irgendwie etwas Gigantisches mit letzter Kraftanstrengung einmal zu vollbringen. Fleiß ist genau das Gegenteil. Es sind kleine, harmlose Dinge. Regelmäßig zu tun. Und diese Dinge, wir haben sie schon angeschaut. Dankbarkeit, Anbetung, in Gemeinschaft bleiben mit dem Herrn. Raum haben für den Heiligen Geist, im Geist zu singen, im Geist zu beten, in Sprachen zu beten. Das sind so kleine Dinge, wo wir denken, ja, gib mir was Großes, gib mir was Richtiges, gib mir was, wo ich weiß, also das ist jetzt ganz bedeutsam. Ja, wir sind so wie dieser Naaman, der da geheilt werden wollte. Ja. Und der Prophet sagt ihm einfach, du geh nach Hause und tauch dich unter. Geh in diesen Fluss, tauch dich da unter 7-mal. Und er war so ärgerlich. Er hat gesagt, der Prophet würde jetzt was Großes sagen und was Bedeutsames. Stattdessen sagt er 7-mal untertauchen. Ich meine, das ist ja lächerlich. Und diese Dinge, ein dankbares Herz zu bewahren, in Verbindung zu bleiben mit dem Herrn, aufzuschauen zu ihm, immer wieder, auch während des Tages, die Verbindung zu halten. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, dass du mir hilfst. Danke, dass ich dir gehöre. Danke, dass du mich leitest. Danke, dass du mir hilfst. Oh, ich bin so froh, dass du da bist. So kleine Sachen immer wieder zwischendurch. Die bewirken Gewaltiges. Die bewirken eine immer stärkere Verbindung zum Herrn. Wo dir das bewusst wird, er ist wirklich da. Er schaut auf mich. Und er schaut auf mich mit Augen der Freundlichkeit, mit Augen der Güte. Er schaut, wo es eine neue Gelegenheit gibt, mich zu segnen, mich zu befördern, mich zu erhöhen in neue Dimensionen. Er schaut nicht kritisch und wartet auf den nächsten Fehler mit der Lust, wieder mir eine überzuziehen. Nein. Sondern da ist ein großes Wohlwollen in dem Blick Gottes. Ein großes Wohlwollen. Er möchte uns fördern. Er möchte uns segnen. Er möchte uns zu Ehren bringen. Er möchte das Maß unserer Wirksamkeit, wie wir Menschen für das Reich Gottes, für Gott motivieren können. Er möchte dieses Maß erweitern. Immer mehr erweitern. Dieser Strom des Lebens. Der Strom der göttlichen Hilfe. Des Segens, der von uns fließt, soll breiter und breiter werden. Das ist das Verlangen Gottes. Gott will durch uns Menschen berühren, durch uns Menschen segnen, Menschen helfen, die festgefahren sind, die frustriert sind, die nicht mehr weiter wissen, die keine Antworten haben, die bereit sind, alles aufzugeben. Gottes Strom, das ist der Heilige Geist, fließt von deinem Leib hin zu Menschen. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Gottes Segen fließt durch uns hindurch. Das ist, was Jesus sagt. Wenn wir an ihn glauben, werden Ströme des lebendigen Wassers von unserem Leib fließen. Von unserem Leib. Wenn wir das erst einmal verstanden haben, das ist eine geistliche Revolution. Der Heilige Geist kommt nicht von der Zimmerdecke auf Leute. Der kommt nicht vom Himmel. Der Heilige Geist kommt von Menschen und fließt vom Himmel zu Menschen und von Menschen zu Menschen. So wirkt der Heilige Geist. Das ist, was Jesus sagt. Und wenn wir das begreifen, dann wissen wir, die Schnittstelle zwischen Himmel und Erde sind wir. Die Priester stehen zwischen Himmel und Erde. Und dieser Kanal des Segens soll breiter und tiefer und stärker werden. Und in dem Maße, wie wir bleiben, wie wir in Verbindung sind, wie wir uns prägen lassen, wir bleiben in der Liebe des Herrn, wir bleiben in der Erziehung des Herrn, wir bleiben in seiner Warnung, in seinen Ermutigungen und so weiter. Wir bleiben in dem, was von Gott kommt. Indem wir das einüben, erweitert sich das Maß, wie wir ein Segen sein können für andere. Und das ist, worum es Gott geht. So diese Fähigkeit, ein Segen zu sein, kommt nicht aus irgendwelchen gewaltigen, großartigen Geschichten und Anstrengungen oder irgendwelchen fünfjährigen theologischen Seminaren oder irgendwelchen solchen Sachen, sondern sie kommt aus der täglichen Verbindung mit dem Herrn, aus nichts anderem. Tägliche Verbindung mit dem Herrn. Und dann fließt es. Und dann fließt es. Und wir staunen, wie es fließt. Und ein Großteil dessen, was da fließt, kriegen wir gar nicht mit. Wir bemerken das gar nicht. Sogar manchmal habe ich den Eindruck, Gott hält seine Augen darüber, dass wir das gar nicht sehen. Das ist auch gut so. Das hilft uns, dass wir nicht zu viele Versuchungen haben, wieder stolz zu werden. Ja? Und manche Segnungen, die durch dich freigesetzt werden, die siehst du erst Jahre oder Jahrzehnte später oder vielleicht erst im Himmel. Weil Gott weiß, wenn du das alles sehen würdest, das wäre nur eine Versuchung, dass du wieder dich aufbläst und sagst, habe ich schon immer gewusst. Das habe ich immer das Gefühl gehabt, so geistlich wie ich ist eigentlich keiner. Ich wollte es nicht sagen, aber jetzt haben wir ja den Beweis, das Fleisch ist so eklig. Und das kann sogar an Segnungen, die Gott durch uns fließen lässt, in Schwachheit, sich noch vergreifen und uns aufpusten und uns erhöhen und erheben über andere. Das Fleisch ist sowas von eklig. Amen. Das Fleisch ist eklig. Es verdient die Hinrichtung. Halleluja. Die Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch gekreuzigt, mitsamt den Lüsten und Begierden. Galater 5, 24. Das ist das Merkmal derer, die wirklich zu ihm gehören, die wirklich mit ihm verbunden sind. So, hier haben wir dieses Leben in Beständigkeit, in Treue, im Fleiß. Jeden Morgen soll der Priester Holz herbeischaffen. Ja, das ist ja Arbeit. Das ist ja anstrengend. Ich meine, der muss dann irgendwo Holz herholen und muss das irgendwie in passende Holzscheite irgendwie hauen oder weiß ich nicht, wie er das macht. Und dann die Asche weg und neues Holz drauf. Das ist ja richtig Arbeit. Aber wir lesen hier nicht, dass der Herr sagt, als dann die Priester sich beschweren, ja, das könnte ja richtig anstrengend werden. Ja, richtig, stimmt. Ich bin ja Liebe. Ich will ja euch nicht überfordern. Ich will ja von euch nichts verlangen. Es ist alles Gnade, es wird alles geschenkt. Okay, vergessen wir das mit dem jeden Morgen Holz herbeischaffen. Nein, wir lesen das nicht. Wir müssen einmal ganz nüchtern das akzeptieren. Gott erwartet von uns bestimmte Dinge. Und obwohl unser Fleisch ächzt und stöhnt und obwohl das manchmal keinen Spaß macht, sagt er nicht aus lauter Liebe, naja, wenn es keinen Spaß macht, dann streichen wir es. Dann nicht, dann lieber nicht. Nein, zum geistlichen Leben gehört ein sich durchbeißen, gehört ein Leben in Festlegung, ein Leben in ich werde diese Dinge tun. Und ich werde mein Fleisch nicht schonen. Das Fleisch möchte lieber eine Stunde länger schlafen. Das Fleisch will nicht beten. Das Fleisch will negativ sein. Es will sich beschweren und klagen und pessimistisch sein. Und es hat sogar Lust daran, andere, die ermutigt sind, noch runterzuziehen. Das ist so krank, was unser Fleisch da produziert. Es ist einfach nur krank. Es empfindet Befriedigung, wenn es schafft, ermutigte Leute runterzuziehen. Ja. Schon mal diese Eigenart an deinem Fleisch entdeckt? Man ist negativ und dann diese Typen, die immer fröhlich sind, die bringen einen auf die Palme. Und das kann nicht sein, dass die richtig sind und wir sind falsch. Und dann müssen wir die runterziehen, damit die auch mal sehen, das Leben ist nicht immer Zuckerschlecken. Nein, nein. Es gibt auch mal schwere, harte Tage. Ja, es gibt harte Tage, aber da gehen wir mit Dankbarkeit durch. Halleluja. Jeden Morgen hat der Priester das zu tun. Und wir sind Priester des Herrn. Und unsere Effektivität und unsere Vollmacht zu regieren als Könige hängt von unserer Treue ab, dass wir lernen, vor Gott zu sein. Und bevor wir Menschen dienen, wir dienen Gott. bevor wir Menschen dienen. Wir dienen Gott. Wir sind Priester des Herrn. Wir erheben seinen Namen. Wir ehren ihn. Wir machen ihn groß. Und dazu gehört, dass wir über uns so denken, wie er denkt. Wir müssen glauben, dass wir ihm wohlgefällig sind, wenn wir in seine Gegenwart kommen und unser Vertrauen auf das Blut Jesu setzen. Wir müssen glauben, dass wir hochwillkommen sind. Wir müssen glauben, dass wir begehrt sind. Wenn ich nicht glaube, dass Gott am Morgen auf mich wartet und dass er über mich entzückt ist, dann wird es schon schwierig sein zu beten. Aber wenn wir glauben, er wartet auf mich, ihm bedeutet das etwas. Ich kann ihm etwas geben. Das kam heute Morgen auch, ja. Gott segnen. Ja. Für Leute in der englischsprachigen Welt ist das überhaupt kein Problem. Da wird es immer übersetzt. Bless the Lord. Ja. Aber wenn wir dann hier so mit unserem mitteleuropäischen klein Verstand irgendwie kommen, ja, wer sind wir, dass wir Gott was geben können? Wenn unser Denken erneuert ist, Hebräer, was ist es? Hebräer 13, Vers 15. Durch ihn, durch Christus, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Unsere Lippen schaffen eine Frucht. Und diese Frucht geben wir ihm. Wir geben unserem Gott etwas. Wir geben ihm etwas. Nicht aus uns heraus, aber durch das, was er durch seinen Geist in uns wirkt. Wir sind imstande und wir sind gerufen, ihm etwas zu geben. Wir können ihm etwas geben. Wir können. Und weil wir können, sollen wir. Frage, hat Jesus dem Vater, als Jesus auf der Erde lebte, hat Jesus dem Vater etwas gegeben? Oh ja, ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. So was hat Jesus ihm gegeben? Wohlgefallen. Ja? Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Das ist in den Sprüchen. Und ich glaube, das kann man über das Leben Jesu schreiben. Wenn du die Beziehung von Jesus zum Vater beschreiben willst, das ist das beste Wort, was ich bis jetzt gefunden habe. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Jesus hat den Vater erfreut. Das heißt, er hat dem Vater etwas gegeben, nämlich Freude. Das ist Wohlgefallen. So ein Mensch, Jesus war voll Mensch. Auf der Erde gibt Gott etwas. Er sagt nicht, ja, das ist theologisch nicht möglich. Gott hat alles. Und wenn wir Gott etwas geben können, das heißt, wir würden das verweigern, dann hätte Gott einen Mangel und das kann nicht sein, dann ist Gott nicht mehr Gott. Man kann sich da viel in seinem Hirn oben irgendwie an theologischer Akrobatik zurechtlegen. Man kann auch sagen, ich lasse den Quatsch und ich gehe mit dem Wort Gottes. Und Jesus hat den Vater erfreut. Wir leben jetzt an Christi statt, vor dem Vater. Also können wir im Heiligen Geist den Vater erfreuen. Wir können. Und weil wir können, sollen wir. Amen. Halleluja. Halleluja. Wir geben ihm etwas. Wir geben ihm Frucht. Wir können ihn erfreuen. Das war der Glaube der Apostel. Das war das Feuer der ersten Gemeinde. Wir leben, weil wir Gott erfreuen, weil wir Gott wohlgefällig sind. Das war ihr Eifer. Aus diesem heraus haben sie ihr Leben gelebt, haben gesagt, deswegen müssen Sklaven so arbeiten, deswegen sollen Frauen so ihre Männer lieben, deswegen soll das, deswegen soll das, deswegen soll das. Weil in allem der Name des Herrn verherrlicht werden soll. Das war ihr Eifer, das war ihr Verlangen. Das ist ein wesentliches Merkmal der neutestamentlichen Gemeinde. Und wenn wir reden von Wiederherstellung und die Gemeinde muss wieder die Gemeinde werden, dann ist das eins der wesentlichen Elemente, die wieder zurückkommen müssen. Die ganze Mentalität, warum tun wir Dinge, die wir tun? Das ist ein Riesenunterschied, ob wir alleine oder in Gemeinschaft den Herrn preisen, damit es uns ein bisschen besser geht, oder ob wir wirklich Priester sind und wir ehren Gott. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied. Und wenn unsere Motivation ist, Gott zu ehren, werden wir viel, viel weitergehen. Wenn unsere Motivation ist, einfach nur wieder ein bisschen ein schönes Meeting zu haben, ein paar gute Gefühle zu haben oder so, sobald die guten Gefühle da sind, ist fertig. Und wir setzen uns hin und sagen, okay, jetzt kann der Hauptteil kommen. Wir haben gar nicht gemerkt, das war der Hauptteil. Vor Gott zu sein und ihn zu ehren, ihn hochzuheben, ihn groß zu machen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Wir sollen ihn hochheben. Ihn erhöhen. Wie kann man den, der der Allerhöchste ist, erhöhen? Und das Wort Gottes sagt das. Er ist Gott im Himmel, aber wir heben ihn hier hoch. Im Emmental. Wir erklären, er ist hier Gott. Und er regiert hier. Dazu kommen wir dann später. Heute Abend wahrscheinlich dann zu diesem Teil, zu diesem ganz wichtigen, zentralen Teil unseres Priesterdienstes. Okay, ganz schnell das noch zu Ende und dann soll eine kleine Kaffeepause sein. So, wenn wir unsere Pflicht wahrnehmen, wenn wir in Treue und Beständigkeit lernen, Gott groß zu machen und in Übereinstimmung mit ihm zu bleiben, dann ist das Feuer da, dann ist der Heilige Geist am Brennen in uns und er gibt uns Licht und er gibt uns Kraft und er gibt uns Klarheit. Und diese Dinge oder diese Segnungen, die er uns gibt, die setzen wir unmittelbar dann ein in die nächsten Situationen. Titus 2, 11 bis 15. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und unterweist uns oder trainiert uns, erzieht uns, lehrt uns, damit wir die Gottlosigkeit und weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Interessant ist, hier noch am Schluss, es gibt noch eine andere Stelle, wo es auch in der Weise so heißt, niemand soll dich verachten. Da könnte man ja sagen, ja, Paulus, du weißt, wie viele Leute mich hier, den jungen Timotheus, der noch nicht so reif ist an Jahren, der aber doch in apostolischer Vollmacht von dir gesandt wurde. Du weißt, wie viele Leute das sind, die so schnell mich verachten. Du sagst ja, niemand soll mich verachten. Dann sag denen das mal. Schreib denen doch einen Brief und sag denen, die sollen mich nicht verachten. Was meint Paulus, wenn er sagt, niemand verachte dich? Niemand soll dich verachten. Hüte du dein Herz. Sieh zu, dass du in deinem Herzen keine Kommentare, keine Geringschätzung, keine Ablehnung, keine Verachtung von anderen in dich hineinlässt. Das Problem ist nicht, ob andere dich verachten. Das Problem ist, ob du lernst, dein Herz zu bewahren und du sagst, wie der oder die über mich denken, du, ich will's gar nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen. Solange ich den Vater lächeln sehe, ist mir alles egal. Der Vater lächelt, der Vater sagt, ist gut so, mein Sohn, gut gemacht, geh weiter, fertig. Was wir tun, wir bewahren nicht unser Herz, wir sind unsicher in Gott und wir versuchen Sicherheit zu bekommen, indem wir sicherstellen wollen, dass alle uns wohlgesonnen sind. Und deswegen müssen wir ständig schauen, ob sie denn wirklich uns wohlgesonnen sind und falls nicht, müssen wir irgendwas tun, um sie wohlgefällig zu stimmen. Und das nennt die Bibel ein geteiltes Herz, das nennt die Bibel Menschengefälligkeit. Wir versuchen, Menschen für uns einzunehmen, wir versuchen, Menschen dahin zu bringen, uns zu akzeptieren. Und das ist nichts anderes als ein geteiltes Herz und Götzendienst. Das ist Götzendienst. Die Habsucht ist Götzendienst. Wir denken bei Habsucht immer an materielle Güterraffen, aber Habsucht heißt einfach, die Sucht, etwas haben zu wollen. Und wenn jemand süchtig ist nach Anerkennung, dann ist es auch Habsucht. Die ist viel unauffälliger und scheint viel akzeptabler zu sein als die Habsucht nach materiellen Gütern. Aber das sind Unterschiede, die wir machen, die macht Gott nicht. Und unsere Sicherheit kommt nicht daraus, dass wir wissen, die anderen verachten uns nicht. Daraus kommt nicht unsere Sicherheit. Unsere Sicherheit kommt daraus, dass wir wissen, wir gefallen mit dem, was wir jetzt tun, Gott. Durch Glauben ist es möglich, Gott zu gefallen. Haben wir schon gesehen. Hebräer 11 sagt, es ist möglich, Gott zu gefallen. Es ist nicht so, wir strampeln uns ab, aber er hat so viele Gebote und wir halten gerade 35, aber mit 36 haben wir es wieder verpasst. Und dann konzentrieren wir uns auf 36 und verpassen wieder die anderen 35. Und dann zum Schluss sagen wir, es geht einfach nicht. Es sind zu viele Gebote. Das ist alles Quatsch. Viele Christen haben so eine Sicht von ihrem Leben. Sie sind ständig gestresst und ständig im Minus und ständig denken sie an, das haben sie nicht gemacht und das hätten sie machen sollen und das war nicht genug und das war nicht richtig und so sehen sich und sind ständig unter Verdammnis. Und dann kommen sie zu Gott und sie denken, er ist der Autor von dieser Verdammnis. Es ist nicht Gott. Und wir lernen, unser Herz zu bewahren. Und wir tun Dinge von ganzem Herzen für ihn. Und der Heilige Geist wird uns das Zeugnis geben, dass der Vater Zustimmung gibt, dass der Vater lächelt, dass der Vater sagt, ja, gut gemacht. Das ist, was gemeint ist in dem Segen im alten Bund. Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch. Das ist das. Das leuchtende Angesicht ist, jawohl, gut gemacht, ich bin einverstanden, prima, weiter so. Das ist das Angesicht Gottes, das leuchtet. Es ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Wir gefallen Gott. Das brauchen wir. Wenn wir da nicht hineinkommen, durch Glauben, und diese Tür mal zumachen, ich höre jetzt auf, zu tasten und zu schauen und zu spüren, wie der und wie die und jene mich sehen und ob ich jetzt da akzeptiert bin und ob das so passt und ob das richtig ist. Ich höre mal mit diesem Zeug auf. Ich höre auf damit. Und alle meine Aufmerksamkeit geht geschlossen und gebündelt nur in eine Richtung. Ist das so okay, Vater? Und wenn er sagt, okay, dann okay. Und wenn Leute die Stirn runzeln, dann kannst du für die beten. Und Gott kann ihnen helfen, dich zu akzeptieren. Wir müssen rauskommen aus diesem Verachtetsein. Das ist absolut notwendig. Das brauchen wir alle. Das brauchen wir alle. Wenn ich das mal so in Klammern, nehmt es mir nicht übel, mal so sage, ich glaube, wir alle brauchen das und in besonderer Weise brauchen das die Schweizer Männer. In besonderer Weise. Irgendwie hängt da noch so ein Gewölk von Minderwertigkeit und nicht das können und nicht das haben, was wir können sollten und haben sollten. Und irgendwie immer so eine Minusmentalität. Und dies ist die Antwort. Ein Herz zu haben, wo wir nicht zulassen, dass da irgendwer uns verachtet. Die können uns verachten, aber da drin spielt das keine Rolle. Da drin wird das nicht bedacht und berücksichtigt. Wir müssen nicht immer Angst haben, ob wir jemanden auf den Fuß getreten haben. Wenn du im Geist wandelst, so wirst du vielen auf die Füße treten. Sei sicher. So hab keine Angst, sei sicher. Und jemand auf die Füße zu treten, ist nicht ein Zeichen, dass du falsch bist. Sonst wäre ein Großteil des Lebens Jesu völlig verkehrt gewesen. Amen. hat vielen Menschen auf den Fuß getreten. Und zwar kräftig. Die haben richtig Aua geschrien. Und dann hat er nicht gesagt, oh ja, jetzt fällt mir ein, was du mir sagen willst. Ich habe dir am Fuß getreten. Oh, das tut mir aber leid. Jetzt bitte, kannst du mir vergeben? Und dann zum Vater. Vater, ich bin heute aus der Liebe gefallen. Hast du das schon mal in den Evangelien gelesen? Ich noch nie. Das kommt da nicht vor. Und trotzdem sehen wir, wie permanent Jesus gewissen Leuten auf die Füße tritt. Und ich glaube, irgendwie Gott möchte Schweizer kühn machen, auf religiöse Füße zu treten. Dass es mal so richtig knirscht und kracht und Autsch schreit. Weil das ist die letzte Chance für die Religiösen, wach zu werden, zu sagen, hey, vielleicht ist es doch alles nicht so richtig, was ich da mache. Jesus hat nicht Menschen auf die Füße getreten, aus Lust am Füße treten, sondern aus Sehnsucht, Menschen zu retten, Menschen zur Besinnung zu bringen. Oh, wollen wir nicht einen Aufstand wagen gegen diese Schweizer Wohlanständigkeit? Weißt du, was ich damit meine? Mit Wohlanständigkeit? Hat jemand eine Ahnung, was ich damit meine? Ja? Ach, das wäre doch so gut, das mal zu knacken und zu sagen, fertig damit, ich steige aus, mit mir nicht mehr. Das trifft nicht nur die Männer, die Frauen auch, aber besonders die Männer brauchen da eine Freisetzung, meiner Meinung nach. Wie sind wir auf das gekommen? Das steht nicht im Konzept. Aber war gut, notwendig. Hier, niemand soll dich verachten, von daher kam das. Von da kam das. So, die Gnade ist da. Und die Gnade trainiert uns. Was bringt sie uns bei? Was ist das Programm, das sie uns beibringen möchte? Das Programm ist Gottlosigkeit, die drückt sich aus durch weltliche Begierden, zu verleugnen. Wenn wir im Heiligen Geist leben, dann leben wir im Licht und dann sehen wir die Gedanken, dann sehen wir die Impulse, dann sehen wir die Einladungen aus der Umgebung oder aus unserem Fleisch heraus. Wir sehen Versuchungen als Versuchung. Das ist so eine wichtige Fähigkeit. Es gibt kein geistliches Wachstum, keine Stabilität, wenn wir nicht lernen, Versuchungen als Versuchungen zu sehen, bevor sie vollendete Sünde sind. Versuchung ist eine Einladung. Und wenn wir diese Einladung akzeptieren, sagt Jakobus, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Wenn die Einladung da ist und wir sagen ja, dann kommt die Sünde. Die Einladung ist nicht Sünde. Und wenn wir lernen, im Heiligen Geist zu leben, dann werden uns die Augen aufgetan. Wir fangen an zu sehen und wir lernen, eine Versuchung zu sehen. Nicht erst, wie ich immer so sage, im Rückspiegel. Wenn schon alles gelaufen ist und aus der Versuchung längst Sünde geworden ist. Sondern wir sehen, da kommt etwas. Und wir ergreifen Gegenmaßnahmen. Wir haben genügend Zeit, Gegenmaßnahmen zu ergreifen und zu sagen, wenn ich darauf eingehe, weiß ich schon ganz genau, was passiert und wo ich am Ende lande. Dann habe ich viele Male mitgemacht. Ich sage nein, es ist genug. Es ist genug von dieser Sache. Ich sage nein, ich wende mich ab. Verleugnen heißt, oder die weltlichen Begierden zu verleugnen, heißt zu einem schönen, verlockenden Gefühl Nein zu sagen. Das ist es. Weltliche Begierden zu verleugnen, heißt zu einem schönen Gefühl, das wir doch bitte schön akzeptieren sollen, damit dann noch schönere Gefühle daraus entstehen. Nein zu sagen. Das ist es. Du musst wissen, du hast den Heiligen Geist in dir als Licht und Kraft. Du kannst es sehen, wenn du es sehen willst, und du kannst Nein sagen, wenn du Nein sagen willst. So, hör auf zu denken, du bist ein Opfer und du wirst immer überrumpelt und übertölpelt und du kannst dich nicht zur Wehr setzen und die Sünde ist einfach stärker. Das ist nicht, was das Wort Gottes über uns sagt. Das ist nicht, was das Wort sagt. Das Wort sagt, wir können und wir sollen herrschen. Das ist, was das Wort sagt. Wir herrschen. Wir sind nicht mehr Schuldner des Fleisches. Wir sind nicht verpflichtet, auf jeden Wunsch des Fleisches einzugehen. Wir können sagen, dieser Wunsch ist Wahnsinn. Dieser Wunsch macht mich dick, dieser Wunsch macht mich krank, dieser Wunsch macht mich böse, dieser Wunsch hat irgendwelche Wirkungen, die ich nicht haben will, und deswegen sage ich Nein dazu. Wir können Nein sagen. Das Problem ist, wir sind in einer Kultur aufgewachsen, die uns sagen will, wenn du es wünschst, dann solltest du es tun. Weil sonst tust du dir Gewalt an. Da kriegst du noch seelische Verknotungen. Da könntest du noch ganz unglücklich werden. Da wirst du noch irgendwie nicht mehr du selber. Ja, das ist, was unsere Kultur permanent uns einreden will. Wenn du einen Wunsch hast, ist der legitim. Wenn du es wirklich willst, dann solltest du es tun. Und denk nicht an die Folgen. Sei nicht immer so kleinlich. Denk nicht an die Folgen. Fly now, pay later. Don't worry, be happy. Das ist, was uns erzählt wird. Wenn du es wirklich willst, morgen früh in die Karibik, du hast es dir verdient. Seit dem Sommer hast du schon wieder so hart gearbeitet, du hast es dir verdient. Wir geben dir den Kredit, du kannst morgen fliegen. Kein Problem. Wie du da rauskommst, mach dir keine Sorgen. Das ist, wie wir erzogen worden sind. Und wir müssen einmal klar denken, wie die Bibel denkt. Und die Bibel sagt, es gibt schöne Gefühle, die sind unsere Feinde. Wir denken, die bösen Gefühle sind unsere Feinde. Nein, wir haben viele Feinde, die kommen in Gestalt von schönen Gefühlen. Und wir müssen lernen, nüchtern zu sein. Und wir sortieren. Das ist doch, was hier steht. Besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Und besonnen, das ist diese Nüchternheit. Wo wir klar sind, wo wir nicht überwältigt werden und spontane Reaktionen und spontane Entscheidungen aus dem Bauch treffen, sondern wo wir klar sortieren können und sagen, das ist nicht Gott und deswegen nein. Dafür ist der Heilige Geist uns gegeben. Die Gnade Gottes ist erschienen und für mich ist es der Heilige Geist. Die Gnade ist eine Person, es ist der Geist der Gnade. Und er will mich erziehen. Ich muss verstehen, zu was er mich erziehen will, und ich muss Ja sagen. Sonst kann kein Erziehungsprogramm stattfinden. Ich muss verstehen, wozu er mich erziehen will, und ich muss dazu Ja sagen. Halleluja. Und dann haben wir Beständigkeit und unsere Zeiten des Sieges und der Herrschaft werden größer werden und das Abstürzen und das Fallen und dann Bleiben in der Niederung wird kürzer werden und kürzer werden. Und Sieg ist das Normale. Sieg ist das Normale. Ja, aber was ist, wenn ich dann doch falle? Ja, dann bring es in Ordnung, steh auf und geh weiter. Aber was wir tun, wir sagen, na, jetzt habe ich irgendwie nachgegeben der Sünde, jetzt ist sowieso alles egal, also dann jetzt richtig rein. Nein, nein. Sobald wir realisieren, wir sind reingefallen, wir sind überrumpelt worden, wir waren nicht wachsam, ziehen wir die Notbremse, sagen, halt, stopp, wir nennen das Ding, wie Gott es nennt, wir kehren um, wir gehen raus und wir sind wieder im Sieg. Und noch etwas, was uns sehr hilft, wenn wir gefallen sind und haben das in Ordnung gebracht, sofort oder indem wir bringen es in Ordnung, indem wir uns in die Arme Gottes schmeißen. Wir werfen uns in die Arme eines liebenden Vaters. Der nimmt Söhne, die stinken von den Schweinen, in den Arm. Das ist Gott. Und wir brauchen die Liebe Gottes. Um uns zu schützen gegen Verdammnis. Gott hat kein Interesse daran, nachdem du gesündigt hast, dass du dir erstmal ein paar Wochen Verdammnis genehmigst, um das abzubüßen, um zu zeigen, wie ernsthaft du jetzt sein willst, um da rauszukommen. Das ist religiöse Werke. Das hat mit Gott nichts zu tun. Und die Liebe Gottes, an die wir glauben und die wir nehmen, durch Glauben, nachdem wir gefallen sind, demütigt uns. Die Liebe Gottes, die Erfahrung der Liebe Gottes, nachdem wir gesündigt haben, demütigt uns. Es ist so wichtig. Und sich Verdammnis zu gönnen und sich damit zu bestrafen und zu sagen, ja, also gut, Gott hat mir vergeben, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt gleich wieder seine Liebe genießen darf, ist ein Ausdruck von Stolz, ein Ausdruck von religiösem Stolz. Wir wollen für unsere Sünde bezahlen und damit verachten wir Golgatha, wofür unsere Sünde bezahlt worden ist, für alle unsere Sünden. Und Golgatha ist genug. Und nach Golgatha gibt es nichts von uns hinzuzufügen, nur anzunehmen. Nur anzunehmen. Und manche Leute, die nicht denken, wie die Bibel denkt, sie sagen, ja, aber wenn wir, nachdem wir gesündigt haben und das bekannt haben, dann die Liebe Gottes wieder haben wollen, dann werden wir verwöhnt, dann werden wir leichtsinnig und dann werden wir sagen, ja, guck, der sündigt und dann kriegt er noch Liebe. Ja, das wird ihn ja ermutigen, dann noch mehr zu sündigen. Das ist nicht die Realität, sondern die Erfahrung der Güte Gottes, dass Gott für uns ist, obwohl wir gesündigt haben, demütigt uns und lässt uns Gott noch größer und noch wichtiger sein. Und der Wunsch, wir wollen klarer leben, wir wollen entschiedener leben und wir wollen uns von dem Dreck der Welt fernhalten, der Wunsch wird größer werden. Halleluja, Halleluja. So, wenn wir in dieser Verbundenheit mit dem Heiligen Geist sind, dann ist die Kraft da. Und mit dieser Kraft überwinden wir die Lust der Welt. Wir überwinden Zorn. Wir überwinden Stolz. Wir überwinden Widerstände, die gegen uns geschickt sind. Wir entdecken, wie sinnlos und wie dumm diese Impulse sind, die uns antreiben, nach Ehre, Ansehen, Position und Macht zu gehen. Wir merken, wie hohl das ist, wie sinnlos, wie völlig unproduktiv, und wir wollen mit diesen Dingen nichts zu tun haben. Wir schauen, wie einfach absolut jenseits unserer Welt diese Gedanken und Motive und Wünsche sind. Wenn wir gesättigt sind in Gott, wir haben kein Verlangen nach Position, nach Ansehen, nach Ehre, nach Macht oder irgendwelchen Dingen. Und dieses Herz, das mit diesen Wünschen, die aus der Welt und aus dem Fleisch kommen, nichts zu tun haben will, dieses Herz ist die Voraussetzung für einen effektiven Priesterdienst. Ein Priesterdienst kann nicht wirksam werden, wenn dahinter das Motiv ist, wir wollen Ansehen haben, wir wollen Ehre haben, wir wollen Position haben, wir wollen Wertschätzung haben. Das kann nicht funktionieren. So, die Kraft des Heiligen Geistes wird ganz praktisch genutzt in diesen Bereichen unseres Lebens. Da kommt Reinheit, da kommt Klarheit und da kommt einfach eine wachsende Übereinstimmung mit dem Herrn. Okay, jetzt denke ich, ist mal eine gute Zeit für eine kleine Kaffeepause oder Mineralwasserpause. Okay, wie lange soll die gehen? Habt ihr euch geeinigt? Möchtest du? Wie viele Minuten? 20 Minuten von jetzt an.